Hallo und herzlich willkommen zu Best Day Ever, der Hochzeitspodcast für alle Hochzeitspaare und die, die es werden wollen. An meiner Seite wieder die bezaubernde
Stella Löwnich, hallo.
Schön, dich wiederzusehen, Stella.
Dich auch.
Heute haben wir eine besondere Folge zum Thema Budget und haben daher einen Gast eingeladen. Hi, Gast, stell dich doch mal vor.
Hi, ich bin Josephine Gabert von der Hochzeitsagentur Beautiful Occasions aus Berlin.
Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Stella, wie geht's dir?
Mir geht's super.
Ja?
Ja.
Das freut mich.
Ja, bin frisch an diesem Montag, an dem wir das aufnehmen und voller Tatendrang.
Super. Tatsächlich kommen die Folgen nicht in der Reihenfolge raus, die wir sie aufnehmen.
Noch nicht.
Aber wir legen einfach direkt mal los. Heute ein sehr schwieriges Thema auf der Agenda, und zwar Budget. Ist ein Thema, was für alle Leute sehr relevant ist. Es geht um Geld. Geld ist immer nur eine begrenzte Menge vorhanden und da will man das Beste draus machen an so einem besonderen Tag. Deswegen haben wir uns halt die Expertin Josephine eingeladen heute. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Josephine, erzähl doch mal ein bisschen mehr über dich. Wie bist du dazu gekommen, was du heute machst? Wie war so dein Werdegang? Was machst du überhaupt?
Ja, sehr gern. Also Beautiful Occasions ist eine Hochzeitsplanungsagentur in Berlin mit Destinationen Frankreich und auch Italien. Und uns gibt es seit ungefähr 2012 und sind mittlerweile zu viert und sind spezialisiert vor allem in Berlin natürlich. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe erstmal klassisch internationales Management studiert, komme also aus dem BWL-Hintergrund und bin dann im Master zu Kommunikationspsychologie gekommen, was ganz spannend ist, weil wir sozusagen auch mit schwierigeren Schwiegermüttern gut umgehen können.
Ich wollte gerade sagen, es ist sicherlich nützlich, das zu haben, manchmal in dem Beruf.
Auf jeden Fall nützlich. Also das heißt, wir können auch in schwierigen Situationen sehr gut vermitteln und eine entspannte Situation wieder schaffen. Und ja, genau. Unser Stil ist so ein bisschen, würde ich mal sagen, ein bisschen mediterran. Also ich mag sehr gern das französische, italienische Flair. Und wir haben viele internationale Kunden, die im Ausland leben, aber in Deutschland heiraten möchten. Oft ist dann ein deutscher Bezug mit dabei. Wir haben aber tatsächlich auch nur internationale Kunden. Was super spannend ist, weil ich es liebe, mit verschiedenen Kulturen auch zu arbeiten. Und das sich natürlich auch beim Budget wieder niederschlägt, denn das Budget ist tatsächlich anders zwischen deutschen Paaren und internationalen Paaren. Können wir auch später nochmal drauf eingehen. Ist auf jeden Fall sehr spannend. Genau.
Super.
Ja, mega. Okay, dann würde ich sagen, wir steigen direkt ein ins Thema Budget. Jetzt wird's ernst.
Zahlen und Fakten. Nein.
Ja, doch, im Endeffekt ist es genau das. Was würdest du sagen, Josephine, was ist eine gute Summe, die man mitbringen muss, wenn man eine Hochzeit plant für, ja, es ist so schwierig zu sagen, eine klassische Hochzeit, aber vielleicht so der Schnitt der Hochzeiten, so circa 100 Gäste, vielleicht knapp drunter, in Deutschland, ländlicher Raum, mit Location, ein Tag, ein Samstag, ein Freitag, so, das sind, glaube ich, so die Kerntage. Was würdest du sagen und warum ist es vielleicht so?
Ja, ist natürlich eine super wichtige und auch spannende Frage. Auch nicht so einfach zu beantworten, weil tatsächlich es darauf ankommt, was die Paare alles möchten. Also in einen Tag kann man ja sehr viel oder auch sehr wenig packen. Ne? Also wann beginnt der Tag? Beginnt der um 11 Uhr morgens mit einer Trauung oder der Trend geht ja auch zu freien Trauungen, die eher am Nachmittag stattfinden, weil die Zeit von 11 Uhr bis nachts 2-3 Uhr ist ja doch relativ lang und eigentlich möchten ja auch gerne die Hochzeitsgäste vielleicht nochmal zwischendurch bisschen durchatmen, sich mal nochmal zurückziehen, vielleicht sogar auch so umziehen. Der Trend ist ja auch, dass es verschiedene Dresscodes gibt von der Trauung. Ja. Dann gibt es vielleicht noch einen Empfang und dann am Abend vielleicht sogar ein Black Tie mit Smoking. Mhm. Genau, also schwierig zu sagen. Wir würden aber auf jeden Fall, oder ich würde sagen, mindestens bei 100 Personen für den ganzen Tag 20.000 Euro auf jeden Fall. Setzt sich daraus zusammen, dass wir immer sagen, man muss mindestens für die Location, das heißt Miete, Catering, Getränke, 100 Euro pro Person rechnen. Wir haben ja schon bei 10.000 Euro, es macht auf jeden Fall 50% der Kosten aus, ne? Und dann ist natürlich entscheidend, was wollt ihr? Soll da noch ein Sektempfang sein? deutsche typische Kaffee und Kuchen oder vielleicht sogar noch ein Cocktail vorm Dinner. Ist es ein gesetztes Dinner? Ist es ein Buffet, Barbecue? Und ganz, ganz wichtig tatsächlich, was sind eigentlich so die Vorlieben des Paares? Ne? Also was isst man gerne? Ist es jetzt irgendwie was ganz Besonderes?
Ja,
oder es ist total schwierig. Dann möchte jemand eine pompöse Blumendeko haben oder sagt er, nee, mir reichen eigentlich so ein paar Blüten. Denen ist dafür wichtig, dass der Fotograf exzellent ist oder das Brautstyling oder generell das Hairstyling. Also es gibt so ganz viele Punkte, die da so mit reinzählen. Auf jeden Fall würde ich sagen, die Hälfte, eben diese 10.000 Euro für erstmal die Location, die Feier vor Ort. Und somit hat man dann auf jeden Fall noch 10.000 Euro übrig, wo man auf jeden Fall immer noch einen Puffer mit draufrechnen sollte. Der muss ja nicht ausgeschöpft werden, aber es ist schade, wenn man sagt, okay, man ist so wirklich festgefahren und dann hapert es an 1.000, 2.000 Euro, auch wenn es super viel Geld ist. Ne? Also das ist...
Ich glaube, die Frage stellt sich gar nicht. Heiraten ist teuer.
Ja, 10.000 Euro hört sich nach so viel Geld an, wenn man sich überlegt, wie lange und wie hart man dafür arbeiten muss, bis sich das erstmal angespart hat.
Auf jeden Fall.
Dann denkt man, um Gottes Willen, da kriege ich ja alles für. Aber die Realität sieht anders aus.
Naja gut, man vergisst auch tatsächlich, wenn man jetzt so hört, boah, 10.000 Euro nur für die Location, bloß da sind ja noch ganz andere Sachen da drin. Ne? Also es ist nicht nur das Essen, die Getränke, sondern auch die Personalkosten. Man möchte ja auch gut bedient werden an seinem Tag und möchte sicherlich nicht selbst die Teller abräumen. Ja. Und es ist ja alles schon mit dabei. Und diese Personalkosten, die werden heutzutage auch immer teurer. Das vergisst man tatsächlich. Wenn man jetzt nur mit einem Reinkäterer zusammenarbeitet, da sind die Lohnen oder die Stundenlöhne liegen teilweise bei 20, 25 Euro. Darunter arbeitet kein Kellner mehr. Also es ist, das ist halt schon krass alles.
Ja gut, es muss auch abgeführt werden und so weiter.
Absolut,
dann,
das
kommt ja nicht alles
und
bei der Person an.
Das ist Samstagnacht, ne?
Klar.
Also das ist auch eine Zeit, die für viele Leute eigentlich privat und Freizeit ist. Und wenn man die opfert, ja.
Absolut. Na gut, es kommt dann meistens noch ein Nachtzuschlag dazu, ab 0 Uhr. Das darf man ja auch nicht vergessen.
Okay.
Sollte man auch in den Verträgen noch mit nachlesen. Steht dann auch immer ganz gut dabei. Weil das läppelt sich dann halt einfach tatsächlich zusammen. Und ja, also es gibt halt wirklich viele Positionen, die man beachten müsste oder muss und dann einfach schaut, okay, was ist einem wichtig? Also ich bin zum Beispiel immer eine Paare, wenn man so eine Budgetplanung angeht, zu sagen, okay, was sind eure Prioritäten? Also macht doch mal bitte von Priorität 0 bis 10. Also 10 ist das Wichtigste für euch, 0 ist uns überhaupt nicht wichtig, dass man jede Position, zum Beispiel jetzt Fotograf, Videograf, Herren-Make-up, Florist, einfach mal einkategorisiert, damit wir auch ein Gefühl bekommen, okay, wie ist so das Verhältnis und die Paare auch selbst, um dann zu schauen, okay, was ist es uns wert, für was auszugeben und vielleicht auf was zu verzichten.
Ja, klar. Okay, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Also wir haben jetzt die Summe von 20.000 Euro in den Raum geschmissen für eine Hochzeit von ca. 100 Personen, an die einen Tag lang andauert. Was ich als kleine Zwischenfrage, sind in den 20.000 Euro jetzt schon Kosten drin wie Brautkleid, Anzug vom Bräutigam, Ringe, also die Sachen, die man jetzt sozusagen zu dem Tag mitbringt, aber
also
die selber an dem Tag nicht passieren?
Ja,
genau, das ist auch nochmal ein ganz schönes, also es kommt immer darauf an, was man möchte, klar, wie bei allem, aber kann trotzdem nochmal ordentlich reinhauen.
Tatsächlich würde ich da sagen, ohne. Also so gehe ich auch meistens mit unseren Paaren vor, dass ich sage, okay, was betrifft jetzt wirklich jetzt nur die Feier und nicht euch in dem Sinne persönlich.
Ja.
Weil oft werden sowas wie das Kleid oder der Anzug vielleicht sogar von den Eltern getragen, je nachdem, wie sich sozusagen das die Bezahlung zusammenstellt. Und oft sagen die es auch in unseren Gesprächen genau, dass es ausgenommen ist. Also die rechnen sozusagen nicht damit, sondern sie wollen wirklich nur für das Fest, was sie an Budget haben, für die Gäste. Und
ja, das ist eine gute Frage. Sprich, also im Endeffekt auch das, worauf du dann Einfluss hast, beziehungsweise wo du auch wirklich zur Seite stehen kannst. Ne?
Richtig.
Weil der Geschmack, wie der Hochzeitsring oder der Ehering aussehen soll, das muss jeder für sich selber wissen, was einem das wert ist. Na, da richtig. Kannst du auch nicht groß helfen.
Beim Brautkleid genauso, ne? Ja, ist jetzt was maßgeschneidertes genau. Oder auch beim Anzug. Mhm.
Da kann man vielleicht noch ein paar Geschäfte empfehlen und da hört es dann irgendwann auf, ne?
Genau, ja. Genau. Also ich meine, das sind ja so unterschiedlich bei den Kleidern. Was für eine Spitzenqualität ist es jetzt? Oder bei den Anzügen? Die Stoffe, die gehen ja von bis. Ja, also gibt es ja eigentlich kein...
Kannst du nicht.
Kann man halt nicht sagen. Genau. Genau, deswegen würde ich jetzt diese 20.000 tatsächlich, deswegen gut, dass du es nochmal gesagt hast, ohne die persönlichen Dinge des Brautpaares oder Hochzeitpaar nutzen. Ja.
Hast du, das ist jetzt eine reine Interessensfrage, ich weiß nicht, ob das wirklich relevant ist, aber hast du einen ungefähren Überblick, wie so die Budgets für die Kleider liegen oder wie viel die Kleider im Endeffekt gekostet haben, die Brautkleider? Weil da gibt es ja von ein paar hundert Euro bis mehrere, teilweise fünfstellige 1.000 Euro Summen, alles.
Auf jeden Fall, also ich habe tatsächlich, also wenn du jetzt, es kommt immer drauf an, ob das Hochzeitspaar sozusagen nur eine standesamtliche Trauung macht oder Standesamt und noch eine freie oder kirchliche Trauung.
Hm. Häufig gibt es auch zwei Kleider.
Genau, weil fürs Standesamt häufig kleiner und dann gibt man, es gibt ja auch echt coole, mittlerweile echt coole Läden.
Ja, total.
Also da zahlst du deine 300, 400 Euro oder sogar 200 Euro und kriegst ein tolles Kleid, was du vielleicht sogar danach noch anziehen kannst. Genau. Das ist nicht so typisch.
Also teilweise gibt es ja wirklich auch von großen Online-Händlern oder Shops, so Asos oder so, hat ja auch seine eigene Hochzeitskollektion inzwischen für die Leute, die halt etwas ein bisschen Hochzeitliches tragen wollen, aber für diesen Termin vielleicht noch nicht so tief in die Tasche greifen oder allgemein nicht so tief in die Tasche greifen wollen fürs Brautkleid. Und da gibt es echt schöne Sachen inzwischen. Okay.
Und dann, sobald es dann aber doch in die freie kirchliche Trauung geht, ist doch die Tendenz schon, dass man mehr ausgibt. Also ich würde schon sagen, dass es ab 1.000, also vierstelligen Betrag, würde ich schon einplanen. Also weil normalerweise sagt man auch, für ein maßgeschneidertes Kleid mit einer normalen Spitze, sage ich jetzt mal, wenn man jetzt sowas möchte, sollte man auf jeden Fall 2.000 Euro einplanen, weil das ist ja auch alles Handarbeit. Also da ist ja wirklich viel Arbeitszeit da drin.
Aber das ist ein Preis, den ich auch durchaus häufig höre von meinen Freunden.
Absolut, genau, das ist auch meine Erfahrung. Dann, und das soll ja auch halten bis zum Abend. Das soll ja nicht mit der heißen Nadel genäht sein. Ja. Aber ich habe alles schon erlebt. Also da sind dann die Riemchen gerissen und dann...
Ja, aber das ist ein Stoff, der irgendwie total billig ist und man schwitzt total
oder
doll drin. Oder
kratzt,
genau.
Ja.
Das will man ja auch vermeiden. Also das ist jetzt eine Zahl, die mich jetzt nicht vom Hocker schmeißt, sage ich mal.
Genau.
Ab 1.000 Euro, davon bin ich eigentlich sicherlich ausgegangen. Und dann gibt es nach oben wahrscheinlich. Wenig.
Keine Grenze, glaube ich.
Ja. Ich habe gelesen, die von Swarovski, die doch da geheiratet hat, das Kleid, ich glaube, es waren 1 Million.
Ach ja, das ist doch...
Oder so?
Schön.
Aus der Portotasche.
Ja, es kommt immer darauf an, wie deine Prioritäten sind.
Ja, genau.
Ne?
Ja,
ich meine, wenn du aus der Familie kommst,
wer weiß, worauf sie alles verzichtet hat bei ihrer Hochzeit, nur damit sie dieses Kleid haben kann.
Ja, genau.
Gäste gibt's nicht. Hauptsache,
genau. Nee, aber
okay, gut, dann haben wir das zumindest grob schon mal so ein bisschen einjustiert. Da ist natürlich dann viel Spielraum nach oben möglich, so wie es halt immer ist. Nach unten wird es dann wahrscheinlich schwieriger, Abstriche zu machen. Aber was würdest du aus deiner Erfahrung her sagen? Was sind Punkte, wo man wirklich sparen kann? Also es gibt ja Dinge, die sollte man, es ist immer schwierig zu sagen, was man haben sollte. Aber um sich einen schönen Tag zu machen, der auch funktioniert und möglichst stressfrei für das Brautpaar ist. Das ist immer so mein Anliegen so als Dienstleister, dass das Brautpaar sich möglichst wenig stresst. Was sollte man dabei haben und was kann man wirklich irgendwie ein bisschen kleiner halten, um so ein bisschen auf den Taler zu gucken?
Also was sollte man auf jeden Fall dabei haben? Uns, nein.
Diese drei Sparten an Dienstleistern sind besonders wichtig.
Nee, also wer wirklich jetzt Wert drauf legt, wirklich den Tag komplett entspannt zu genießen, ist wirklich ein Hochzeitsplaner tatsächlich Gold wert, weil man kann sich einfach zurücklehnen. Auch die ganzen, also ich weiß nicht, ob ich es wollen würde, dass es Mutti oder die Eltern wahnsinnig involviert sind, vielleicht auch gar nicht den ganzen gleichen Geschmack teilen oder die Freunde, Brautjungfern die ganze Zeit rumhüpfen und mit allem beauftragt werden, sondern dass eigentlich jeder entspannen kann. Das ist natürlich Eigenwerbung, aber ansonsten jetzt von allen anderen Dienstleistern ist auf jeden Fall Fotograf, weil... Es ist das Schlimmste, was passieren kann. Man hat eine tolle Hochzeit gehabt, einen schlechten Fotografen und hat keine tollen Fotos, die man halt ne, als Erinnerung haben kann.
So, das schreibe ich dir sofort.
Ja, ja, also absolut. Und ich höre das immer wieder von meinen Bräuten. Ich darf Bräute sagen, weil ich wirklich meistens nur mit den Bräuten in Berührung bin. Dass dieser Tag so schnell an einem vorbeirauscht und man überhaupt, wenn überhaupt ein Zehntel von dem mitbekommt, was dort passiert, und man kann einfach nicht an jedem Ort zu jeder Zeit sein und alles mit aufnehmen und irgendwie sehen, wie hier Oma ein Tränchen verdrückt oder so, wenn man auf der anderen Seite vom Raum ist. Und deswegen sind Fotos unglaublich wichtig, damit man einfach im Nachhinein für sich auch nochmal diesen tollen Tag im Ganzen miterleben kann und nachvollziehen kann. Und natürlich, damit man was in der Hand hat, was man auch in 20 Jahren noch angucken kann und vielleicht auch noch anderen Leuten zeigen, den Kindern oder den Enkelkindern oder wichtigen Leuten, die eben leider nicht dabei sein konnten. Ne?
Meine Rede.
Nee, absolut.
Ja, also Fotos, das unterschreibe ich 100%.
Ich hatte das auch schon mal erlebt bei einer Hochzeit. Da war ein Brautpaar, die Freunde wollten den Fotografen schenken. Mhm. Und wir kannten den Fotografen und waren von dem nicht begeistert. Wir hatten mit dem schon mal in der Vergangenheit zusammengearbeitet und haben auch gesagt, ne, das ist auch unsere Aufgabe, dass sie das gern machen können. Wir möchten nur darauf hinweisen, dass wir mit dem Schwierigkeiten hatten. Und so. Und sie wollten aber.
Was für Schwierigkeiten waren das? Wie haben die sich geäußert?
Na, zum Beispiel, dass der Fotograf halt das gemacht hat, was er wollte. Also, nicht das, und hat halt seinen Stiefel durchgezogen und das Brautpaar nicht, also nicht befragt, was, ne, was für, was ist denen wichtig, diese Fotos, oder hat dann einfach Fotos weggelassen, die dem Paar wichtig waren.
Okay, okay.
Also so, das war sehr kompliziert und einfach ein sehr unangenehmes Auftreten. Also nicht dieses, was man ja eigentlich von einem Fotografen sonst erwartet, dieses im Hintergrund arbeiten, dass man eben nicht präsent ist, sondern ne, eher so heimlich dokumentiert und nicht nur alles gestellt ist. Genau, und dann war es eben so, dass sie aber leider den ihren Freunden sozusagen nicht irgendwie in den Rücken fallen wollten, haben ihn gebucht und dann hat es halt geknallt am Hochzeitstag. Ne? Dann haben die sich angeschrien. Also ich habe auch noch so gedacht.
Wer hat sich angeschrien?
Das Brautpaar mit dem Fotografen.
Oh, okay, das ist ein super GAU.
Das war wirklich super. Ich war nur froh, dass wir das gesagt haben, ne? Dass wir das nicht empfehlen. Weil es genau bei der Fotograf mit so einer Attitude da war, dass er dachte, er ist hier der King und muss alles sich um ihn drehen. Nur das, ne, deswegen würde ich immer gucken, okay, bleibt auch bei euch. Na, liebe Hochzeitspaare, bleibt bei euch und guckt, was ihr möchtet und nicht, was euch andere, auch wenn sie mit euch vielleicht einen Gefallen tun, am Ende tun sie euch doch keinen Gefallen. Und ja, die Fotos sprechen dann halt auch für sich. Ne?
Das finde ich auch ganz furchtbar, wenn ich das mal sagen darf. Solche Hochzeitsfotografen, die da auftreten, als wäre das eine One-Man-Show irgendwie und als ist das da deren großer Auftritt und die sind hier Chef von allem. Das ist auch für mich extrem schwer, mit solchen Leuten zu arbeiten.
Ja. Und das ist auch für uns, wir können dann kaum noch vermitteln, ne?
Genau, die haben kein Gefühl dafür, wie man mit anderen Leuten zusammenarbeitet, um ein gutes Ganzes zu erreichen.
Ja,
das ist, schwierig.
Richtig.
Muss Dennis nicht.
Ich hab mich jetzt mal bewusst ein bisschen zurückgenommen, weil es ja genau meine Branche ist. Ich pflichte euch da aber komplett bei. Als Fotograf hat man als Dienstleister bei Hochzeiten den Job, einfach sich zurückzunehmen und halt einen tollen Job zu machen für die Leute. Man arbeitet an dem Tag nicht für sich selbst mit dem künstlerischen Anspruch, den man haben kann. Natürlich sollen die Bilder künstlerisch und hochwertig sein, aber man macht halt das, was das Paar sich wünscht. Ja, genau.
Man wird bezahlt dafür, dass man das abliefert, was das Paar sich wünscht. Und die haben sich ja dich ausgesucht, weil sie anscheinend das mögen, was du sonst auch immer machst.
Ganz genau.
Und deswegen sollte das eigentlich selbstverständlich sein.
Sollte es. Da machen wir mal einen Punkt hinter.
So. Ja, sollte es, genau.
Sollte es.
Genau.
Okay.
Was gibt es sonst noch für Sachen?
Richtig.
Weil das war ja eigentlich die Ursprungsfrage.
Das war die Ursprungsfrage.
Wir sind gerade ein bisschen abgeschweift. Aber war ja trotzdem spannend. ist ja eigentlich noch, genau, also Foto finde ich sehr wichtig. Und dann auf jeden Fall Musik. Und beim, also DJ, und da dürfte es auch wirklich keiner sein, außer das Brautpaar mag das, und selbst Entertainer, wären wir wieder beim ähnlichen Thema wie beim Fotografen, der dann so glaubt, er muss jetzt seine One-Man-Show da durchführen oder durchziehen. Also da kann, wenn man wirklich falsche Musik hat, dann kann wirklich meiner Meinung nach der Abend wirklich auch nicht so schön enden, wenn halt keiner tanzt.
Klar.
Finde ich wichtig.
Also du sagst schon DJ. Oder zumindest DJ, jemand, der Musik macht.
Ich habe erst gesagt Musik.
Musik.
Generell wichtig. Musik, würde ich sagen. Finde ich sehr wichtig.
Ja. Da habe ich nämlich eine Anekdote. Ich hatte mal eine Hochzeit begleitet und die hatten abends eine mega coole Scheunenparty und hatten eine Spotify-Liste sich vorher gemacht mit ihren absoluten Lieblingssongs. Ja. Wichtig mit der Maßgabe, da geht keiner ran. Das ist unsere Mucke, die läuft jetzt hier durch, damit es keine Spotify-Party oder YouTube-Party wird, wo jeder mal seinen Titel reinhaut. Das ist eine wichtige Maßgabe, aber die haben Stück für Stück halt die Lieder rausgehauen, die sie am tollsten fanden, ohne einen DJ zu haben. Und das war ein rauschendes Fest. Also dann ein bisschen soziales Schmiermittel, Alkohol noch obendrauf. Okay, cool. Muss natürlich nicht. Ist jetzt nicht grundlegend. Liebe Kinder, Alkohol macht die Party nicht besser, aber vielleicht ein bisschen.
Kinder heiraten, ja, Gott sei Dank. Vielleicht hören die
das lustiger. Das war nur ein Spaß. Genau, aber das hat auch gut funktioniert. Aber genau, also da du es jetzt gesagt hast, das Thema ist Musik, bin ich komplett bei dir. Ja. Also es hat auch funktioniert, aber vielleicht funktioniert es weniger, als wenn du es aus der Hand gibst, dass du da jemanden hast, der das irgendwie so ein bisschen verwaltet, der dahinter steht, der auch auf die Stimmung reagieren kann, die vor Ort halt, Leute mal nicht tanzen, der dann einen raushauen kann.
Weil mit einer Spotify-Liste hatten wir auch schon mal gehabt und es ging nach hinten los. Also es ist wirklich unterschiedlich, wenn man dann
man nicht... Man darf da halt echt keinen dran lassen.
Ja, genau.
Sonst alle 20 Sekunden wird ein anderes Lied angestimmt und das ist das Schlimmste, was passieren kann.
Genau, da muss man klare Linien schaffen. Ich würde es nur einmal reinwerfen.
Ja, absolut. Super. Ich war mal als Gast bei einer Hochzeit und die hatten auch einen DJ engagiert, der aber eigentlich Radiomoderator war. Und jetzt wissen wir schon, wohin diese Geschichte läuft. Der hat nämlich alle drei Lieder gedacht, er macht jetzt mal mit der Musik Pause und erzählt jetzt mal ein bisschen was und unterhält die Leute.
Ah ja, Gott.
Und mit dem Mikro in der Hand richtig hinter seinem Pult und dann hat er so geredet mit allen und alle so, So, wir waren hier gerade voll im Groove und haben getanzt und haben voll unseren Flow gefunden und die Party fing an loszugehen und dann macht er die Musik aus und erzählt da irgendwelche Geschichten und keiner konnte damit umgehen. Dann haben sich die Leute wieder hingesetzt, hat er gemerkt, es läuft nicht. Dann hat er wieder Musik angemacht, aber bis die Leute dann wieder in Gang kommen, ist auch vergeht Zeit.
Absolut.
Weil irgendwann hat man auch die Nase voll, ehrlich gesagt. Manchmal zieht man sich ja auch unterm Tisch dann mal die Damen zumindest die Schuhe aus. Muss man die wieder anziehen, muss man die wieder ausziehen. Das ist furchtbar.
Also schrecklich.
Nein, aber deswegen, also bitte einen guten DJ, der nicht meint, er muss zwischendurch Radiomoderator auch noch sein.
Ja, richtig. Außer das Paar findet es ganz toll. Ne? Es gibt ja auch so Animateure, ne? So wie wenn du Richtung Ballermann fährst. Kann ja sein, dass jemand toll findet.
Ist also, höchst subjektiv, das Thema.
Genau, deswegen kann man das jetzt nicht so sagen. Aber
okay, Musik.
Musik, auch wichtig. Dann, bei ganz vielen Sachen ist es auch echt total schwierig. Location ist natürlich auch total wichtig. Habe ich gar nicht mit genannt. Das habe ich einfach vorausgesetzt, ehrlicherweise.
Ist ja auch so, ohne Location keine Hochzeit.
Genau.
Wo geht man sonst hin?
Genau, und wenn man sich mit der nicht wohlfühlt, dann wird das ganze Fest schon nicht. Das hatte ich auch mal, oh Gott. Da hatte ich eine Location gehabt, die habe ich nicht gefunden. Oder das Brautpaar hat diese Location eben ausgewählt und das war schon von Anfang an super schwierig, mit dieser Location zu verhandeln. Und ich habe schon gesagt, vielleicht sollte man das nicht machen, aber sie wollten es gern. Und das habe ich wirklich noch nie erlebt in den ganzen Jahren. Das war wirklich völlig, völlig absurd. Eine traumhafte Location. Und mir tut es irgendwie so leid, weil ich sie einfach seitdem nicht mehr weiterempfehle, weil es einfach nicht ging. War es tatsächlich, die Hausherrin hatte, es gab eine Misskommunikation. Das ist eigentlich eine sehr lustige Misskommunikation. Und zwar, es war eine brasilianische-deutsche Hochzeit mit 180 Gästen. Und das Brautpaar hat gesagt, sie würden gern bei ihr Kaffee sie hätten gern das Kaffeegedeck, also sozusagen jetzt Teller.
Also einmal den Tisch eindecken.
Genau, Kaffeegedeck, ne? Also Teller, Untertasse, Tasse.
Ja.
Das hätten sie gern. Sie hat aber, und haben sozusagen ganz viel tolle Torten bestellt und so. Diejenige hat aber Kaffeegebäck gelesen. Oder ich weiß nicht, was sie gelesen hatte. Und ich war auf jeden Fall in dem Kühlraum und sah diese ganzen Torten. Unter anderem auch eine Hochzeitstorte, so ein Erdbeerherz, was auf jeden Fall nicht dem Geschmack entsprach des Hochzeitspaares. Und bin dann zu ihr hoch und meinte dann, ich muss ganz kurz fragen, was der ganze Kuchen da im Keller zu tun hat. Naja, für das Kaffee trinken. Ich so, nee, das wurde nicht bestellt. Und ich habe sie auch schwarz auf weiß im Vertrag. Und dann ist sie ausgerastet.
Oweia.
Und ist nach der Trauung zum Bräutigam und hat gemeint, wenn sie jetzt das Geld nicht von ihm bekommt, dann sprengt sie die ganze Hochzeit. Und ich habe gedacht, Ich drehe durch. Also
Empathielevel gleich null.
Empathielevel gleich null. Deswegen, also, ne, also deswegen auch dieses Location. Wenn man vorher schon ein komisches Gefühl hat, sollte man vielleicht schauen, ist es uns das jetzt wert? Oder sollten wir vielleicht doch nochmal nach was anderem gucken? Oder also sind jetzt, ist jetzt keine Horrorszenarien hier mit Teil, ne? Aber man hat ja doch seine Erfahrungen in den letzten Jahren gesammelt.
Und auch da wieder ist ein Hochzeitsplaner wahrscheinlich sehr viel wert, weil man hört einfach andere Sachen und man hat andere Erfahrungen gesammelt.
Richtig.
Als wenn man zum ersten Mal so eine Feier plant.
Richtig.
Ne?
Und zumal, das war halt schon, wir hatten nichts damit zu tun, ne? Das ist immer so geil. Und dann muss man so ein bisschen.
Du hängst mit drin?
Ja.
Du bist die Planerin, du hängst mit drin.
So ist es. Also ich meine, die Google-Bewertungen waren schon nicht gut.
Ah, ist immer, ja, tatsächlich, Google ist also ein anderes Thema, Google, ne? Ist es, das kann dir auch jemand versauen, also die Relevanz von Google ist ja enorm heutzutage. Das ist immer ein anderes Thema, das fasse ich jetzt nicht aufmachen, aber ich würde gerne nochmal die Lanze für das Erdbeerherz brechen. Also, nennt mich oldschool, aber jede Hochzeit, die ich begleite, wo dann das Brautpaar sagt, Dennis, du kannst ja gerne mal vom Kuchenbuffet auch mal ein Stück nehmen und das ist ein Erdbeerherz, da bin ich immer sofort on fire.
Ja, also lecker sind die alle mal.
Frische Erdbeeren.
Ey, Erdbeertorte, Kuchen in jeglicher Ausführung und Kombination.
Optisch gibt es kreativere Arten von Hochzeitskuchen, aber ein Erdbeerherz ist einfach ein Garant für einen super leckeren Kuchen, den man auch essen kann.
Das stimmt.
Ja. Nicht so viel Creme und Marzipanzeug drauf, ein bisschen frisch für den Sommer.
So Fondant.
Da hast du es.
Fondant.
Ohne ein Fondant.
Super, okay. Jetzt, wollen wir das hier nicht zu einem Kuchen-Podcast werden lassen, dann müssten wir Eni van de Maijk jetzt noch einladen.
Das ist eine andere Folge.
Genau, ist eine andere Folge.
Location-Suche ist übrigens auch noch eine andere Folge, die auch noch kommen wird, weil wir können da jetzt leider nicht so ausführlich drauf eingehen. Aber
es ist absolut relevant, das, wie wir gerade gehört haben.
Ja, das ist sehr wichtig und eine von den nächsten Folgen.
Also wir hatten jetzt Location, Fotos und Musik als sehr relevante Punkte, die man nicht, wo man nicht sparen sollte.
An denen man nicht sparen sollte, auf jeden Fall. Ansonsten, was man jetzt noch weglassen könnte, ich gehe es mal ins Weglassen noch über, finde ich meiner Meinung nach so Gastgeschenke. Also wir haben es jetzt mittlerweile, also alle.
Vielleicht erklärst du kurz einmal Gastgeschenke. Ja. Ich weiß nicht, ob es jedem geläufig ist.
Ja, gern. Also oft ist ja der Trend, dass man sozusagen an dem Platz des Gastes noch ein kleines Geschenk für den Gast bereitstellt. Okay. In verschiedenen Formen. Das kann
ein kleines Marmeladengläschen
sein, genau. Kerzen. Es kann ein tolles Glas sein mit dem Bild des Paares drauf. Oder es gibt auch diesen Trend mit M&Ms, wo das Bild drauf ist. Mhm. Ist nicht so ganz meine Welt, bin ich ganz ehrlich. Aber ich bin eigentlich nicht so für so ein Gastgeschenk, weil das ganz oft tatsächlich einfach weggeschmissen wird. Also es wird sofort verputzt, wenn man so ein Cookie hat.
Also klar. So eine selbstgekochte Marmelade, muss ich sagen, die hat mir sehr gut geschmeckt zum nächsten Frühstück, nächsten Sonntag. Aber ansonsten stimmt das natürlich.
Nee, aber ich meine so ein Cookie oder so. Ich meine, wenn man es einfach mal in Relation setzt, so ein Cookie, wenn er zum Beispiel ist vielleicht handverziert oder so. Und der kostet dann, bist du gleich bei 3-4 Euro pro Cookie.
Pro Cookie. Ne?
Also,
hast du 100 Gäste?
Wenn es jetzt, genau, ja, und dann bist du bei einem relativ hohen Betrag und dann muss man sich überlegen, ist es dir das jetzt wert?
Ja, das muss man ins Verhältnis setzen.
Ins Verhältnis setzen, genau. Oder sagt man, boah, das spare ich jetzt lieber und nehme das für einen Floristen zum Beispiel oder für einen Fotografen, wo man sich nicht so sicher war, okay, können wir uns das jetzt leisten? Also, genau. Also, manchmal gibt es auch so Sonnenbrillen zum Tanz, dass es ein Gastgeschenk ist oder ein Kaktus, aber nicht jeder mag einen Kaktus. Also es sind so viele Sachen, wo ich sage, okay, braucht man das wirklich? Oder sollte man nicht einfach sagen, okay, ganz ehrlich, wir machen schon echt ein cooles Fest. Sollte das nicht eigentlich reichen, auch für die Gäste? Das ist immer so.
Klar, also der Kern der Sache, auf den man sich immer wieder besinnen kann, meiner Meinung nach, ist dieses gemeinsame Feiern.
Genau.
Einfach den Tag, also dieses Event zu feiern mit den Menschen, die man am liebsten hat in seinem Leben. Und das ist also der wesentliche Punkt, dass man den zusammen verbringt und sich feiert.
Richtig.
Genau.
Also dann würde ich halt lieber das mit so einem Gastgeschenk kombinieren. Also der Trend ist ja auch mit diesen Fotoautomaten, ne, dass man diese Fotostripes dann hat, dass man sagt, ey cool, es kommen zwei raus, eines vielleicht für ein Gästebuch und das andere kann man sich mit nach Hause nehmen. Das pinnt man sich auf jeden Fall eher an den Kühlschrank, als dass man jetzt einen kleinen Kaktus oder Also das bleibt in Erinnerung.
Das stimmt,
ne? Und dann sagt man, ey cool, das war total lustig, ist was Individuelles. Ja.
Und man ist selbst drauf, machen wir uns nichts vor. Oh, noch ein Foto von mir, oder? Das kann nur gut werden. Ne?
Also ich meine, ganz ehrlich, wer möchte denn ein Bierglas mit dem Bild des Brautpaares sind?
Ja, guck mal, wie das Brautpaar aussieht.
Nein, Quatsch, immer
Spaß.
Das war ein Scherz.
Okay, also Gastgeschenke hatten wir schon mal, da kann man sparen. Josefine, gibt es noch Dinge, wo du sagst, die sind super wichtig? Wir können das ruhig kreuz und quer machen, wir fassen das einfach nochmal zusammen, wo du sagst, okay, die braucht man unbedingt oder hier sollen wir sparen?
Also, was man unbedingt braucht. Es ist halt wirklich total schwer, ich muss es einfach mal so sagen, weil es auch abhängig davon ist, was das Paar für eine Priorität hat, legt. Also es gibt super viele Sachen, ich kann ja einfach mal aufzählen. Es gibt Fotograf, Videograf, es gibt Herren-Make-up, Dekoration, Florist, freie Trauredner, Band, DJ, Video, also wie habe ich gesagt, Patisserie, Papeterie, also alles mit Drucksachen, Kinderbetreuung, Hochzeitsauto, Transport, Shuttle. Also es gibt ja wirklich wahnsinnig viel, was man in so einen Budgetplan reinpacken kann.
Sehr viele Komponenten.
Und es ist wirklich tatsächlich einfach wichtig, was das Brautpaar oder das Hochzeitspaar möchte. Deswegen ist es total schwierig, für mich total schwierig zu sagen, was man auf jeden Fall braucht. Also deswegen habe ich auf jeden Fall Location, Foto, Musik ist wichtig. Ja, und dann ist Transport, wenn man es im Ländlichen, wenn wir wie vorhin beim Anfang ja waren, ne, mit den 20.000 Euro ländliche Gegend, dann ist, glaube ich, ein Transport oder ein Shuttle-Service auch total wichtig, weil möchte man jetzt, dass die Gäste dann abends noch um 1, 2 angedudelt mit dem Auto irgendwo hinfahren.
Ja, ist richtig.
Sollte man eigentlich immer gewährleisten, wenn es eine ländliche Region gibt. Außer es ist irgendwas fußläufig, dass man sagt, das ist irgendwie ein cooles Dorf, wo man eine Location hat und drumherum gibt es ganz viele Unterkünfte, die aber alle in Laufdistanz sind sozusagen sind.
Genau.
Ansonsten Transport, Shuttle, was viele mal unterschätzen, was echt teuer ist. Vor allem in der ländlichen Region, weil es gibt...
Das Angebot nicht da.
Genau,
ne?
Also ja. Meistens kommen die aus Berlin. Wenn es jetzt, sagen wir mal, Brandenburg ist, nehmen wir die meistens aus Berlin, weil es sich nicht lohnt. Oder du sparst vielleicht 20 Euro, dann weißt du aber manchmal nicht immer, weil du nicht immer mit denen zusammenarbeitest. Okay, sind die jetzt auch wirklich so zuverlässig? Wie sieht's aus? Also das ist auch immer ein bisschen schwierig. Das finde ich total wichtig. Wo man nochmal sparen kann, sorry, ich mache so ein bisschen
immer
so hin und her, ist zum Beispiel auch so ein Hochzeitsauto. Ich frage mich immer, ob man ein Hochzeitsauto tatsächlich braucht. Am besten ist es, man macht alles an einem Ort, dann kann man das nämlich auch gleich sparen.
Das sind auch Kosten, die nicht zu unterschätzen sind.
Total.
Also klar, wenn du jetzt der absolute Autoliebhaber bist und sagst, Ford Mustang, das ist mein Auto schon immer, ich bin da ein Riesenfan und sagst, an dem Tag, das würde für mich nochmal so ein I-Punkt sein, dann klar, würde ich nicht davon abraten, aber sonst gehe ich da komplett mit.
Das ist eine Strecke. Auch ein interessantes
Thema. Der nächste Punkt, den ich direkt auch rangeschmissen. Ja. Autoschmuck. Du darfst nur 30 km/h fahren, sonst fliegt dir alles auseinander von dem Gestrüpp und du bist irgendwie 150 Euro los, wenn du dir das vorne drauf machst.
Wahrscheinlich sogar mehr als 150 Euro. Also ja, nee, sehe ich genauso. Also zumal ich es auch jetzt schon oft hatte, dass dann eher die Freundin noch jemand dann das Hochzeitspaar überrascht haben mit einer Alternative für ein Hochzeitsauto, weil sie gedacht haben, auch sie laufen dann einfach und fahren mit dem Mietwagen oder irgendwas oder mit dem eigenen Auto. Das finde ich okay, aber man sitzt da wie lange drin, je nachdem wie die Distanz ist, aber manchmal teilweise sogar nur 5 Minuten, um dann von irgendeiner kleinen süßen Kirche oder von irgendeinem coolen Spot in die Location zu kommen, ist halt fürs Foto ganz cool.
Ja, das stimmt.
Muss man halt wissen, okay, ist es uns das wert? Also es ist wieder das Gleiche, ne? Aber das finde ich auch sowas. Für die Umwelt ist auch nicht so toll, ne? Für 5 Minuten muss man ja auch mal beachten. Dann lieber einen schönen Kremser nehmen. Nee, es gibt auch richtig coole Kutschen.
Ja, das stimmt.
Die nicht jetzt so Cinderella-like sind, sondern echt für so eine coole Land-Vintage-Hochzeit echt cool passen könnten. Das gibt's auch. Ist natürlich auch wieder eine preisliche Frage. Aber für mich wird meiner Meinung nach Hochzeitsauto überbewertet.
Ja, so, du darfst deine Meinung sagen. Also, das ist völlig in Ordnung. Ich sehe das genauso. Das braucht man nicht.
Was ist deine Erfahrung? Welcher Posten oder welche Posten werden häufig komplett falsch eingeschätzt? Wo du wirklich einhaken musst und sagen, okay, Leute, das ist unrealistisch. Entweder weil es sehr viel günstiger ist oder natürlich meistens leider wahrscheinlich, weil es sehr viel teurer ist, als die Leute denken.
Tatsächlich Location. Also es ist so verrückt. Man hat manchmal Anfragen oder Vorstellungen von Hochzeitspaaren. Also sie kommen, sag ich mal, eben mit einem Budget von 20.000 Euro, möchten aber gern, dass ein Sternekoch kocht. Und dann, also dann sage ich halt, okay, ihr müsst 50% des Budgets für Dienstleister auf jeden Fall und mit einem Puffer zurückhalten. Und dann geht das nicht. Für 10.000 Euro wird da kein Stern, also so kein Sternekoch kochen. Ne? Man muss sich auch mal vorstellen, wenn man jetzt gut essen geht, was zahlt man denn da auch für ein Menü?
Pro Person.
Und da ist ja noch keine Location-Miete dabei. Das ist ja ein normales Restaurant. Und das vergessen, glaube ich, ganz oft die Paare, wo ich immer so sage, höflich, ne? Du darfst ja niemanden vor den Kopf stoßen, weil sie natürlich auch wirklich tatsächlich keine Ahnung einfach da haben. Oder Dekoration. Also alles so wie, wenn man so eine Anfrage bekommt, ja, wir möchten so eine schöne Dekoration und soll auf den Tischen halt alles so sein, wie als wäre es gerade frisch hingefallen. Also so, dass es so nicht so angerichtet aussieht, sondern so ganz zart, wo man so sagt, okay, das sieht vielleicht so aus, aber es ist wahnsinnig viel Arbeit, dass es so aussieht.
Das ist genau das Gleiche wie bei mir. Ja, genau. Die Frisuren, die aussehen, als hätte man die nur schnell so hochgewurschtelt, sind die, die am Ende eine Stunde oder noch länger dauern und 23 verschiedene Vorbereitungsschritte brauchen. Damit die so wirklich so aussehen und auch so halten. Ja, das ist wohl das gleiche Prinzip.
Also das ist immer deswegen, wenn man dann so hört, wir haben uns so vorgestellt, so Vintage, so ganz, Vintage ist halt, ja, geht bis sonst wohin und da kommt man halt mit 400 Euro nicht weit. Ist ja, einfach so. Also genauso wie mit Blumen. Also manche haben auch eine Vorstellung, sie möchten total viele Blumen haben. Blumen sind halt einfach teuer. Es kommt auch natürlich auf die Jahreszeit nochmal drauf an und welche Blumenarten man haben möchte, wenn man jetzt besondere Vorstellungen hat. Ne? Viele wollen ja gern Pfingstrosen in der Pfingstrosenzeit oder so.
Es geht um bestimmte Farbschemata, wo man halt sagt, okay, ich kann nur die und die Blumen nehmen und wenn wir die jetzt besorgen, dann sind die halt gerade krass teuer.
Genau, wenn du vorbestellen musst. Ne?
Genau,
vorbestellen musst und so. So sind halt die Blumenpreise und das ist halt total schwierig. Also ich kann mir, also dass es immer viel Geld ist, das verstehe ich auch mal total, ne? Aber da muss man immer leider so sagen, okay, was habt ihr euch genau vorgestellt? So,
Da habe ich auch echt schon häufiger mit Floristinnen, Kolleginnen drüber gesprochen, die auch erzählt haben, dass die Leute immer völlig schockiert sind, was für Preise da aufgerufen werden und dann erklären die aber, das ist nicht das Geld, das ich habe. 2/3 davon sind wirklich Materialkosten. Mhm. Das kosten Blumen. Sogar für mich, die in großen Mengen einkauft.
Ja,
das
absolut.
Ist nicht das, was ich behalte. Ne?
Das ist ja absurd, wie das. Also ich gehe ja auch teilweise mal auf den Blumengroßmarkt und man sieht da ja auch was, wie die Preise so sind. Und ich gehe nicht morgens um 4. Also ich gehe dann halt mal so um 8, um 9 hin. Und dann steht natürlich eher noch die Ware, die noch teurer ist. Weil das ist ja wirklich wie auf dem Bazar. Da wird ja wirklich rumgehandelt, wer die besten Blumenpreise bekommt. Und es ist trotzdem noch teuer. Aber genau, die Blumen sind einfach sehr, sehr teuer. Aber wir können von Glück reden. Wir sind ja nicht in den USA. In den USA ist ja nochmal was ganz anderes. Da ist es super teuer. Also da, wenn man einmal in den USA war und Blumen mal für Freunde gekauft hat, dann weiß man, wie gut es uns eigentlich in Deutschland
ist. Wirklich? Ja, das wusste ich gar nicht.
Ganz, ganz.
Woran liegt das? Weil dort einfach nicht so viel angebaut, geerntet
wird? Also es wird ganz viel importiert tatsächlich. Viel aus, was mich eigentlich wundert, so Mexiko und so, ist ja eigentlich nicht so teuer, aber es wird alles importiert. Und ich glaube, der Zoll ist dann dadurch relativ hoch. Und es gibt natürlich auch eigene Gewächshäuser, aber die haben immer sehr spezielle Blumen auch, die sie so verkaufen. Und Blumen sind irgendwie in den USA wahnsinnig teuer.
Ach was.
Ja, also
so kommen extrem. Dann auch diese riesen Budgetpreise zustande.
Ja, ja, deswegen ist es immer nämlich interessant, wenn ich jetzt amerikanische Paare haben, die haben teilweise ein Budget für Blumen, wo man
da kannst
so
du dir die ganze Location vorstellen.
Ja, genau. Da sind 20.000 Euro das Blumenbudget und nicht das Gesamtbudget. Und dann weißt du aber, was du in den USA bekommst dafür. Das ist halt wirklich nicht viel. Also völlig absurd, ne? Aber das ist echt krass. Also deswegen, uns geht es eigentlich schon noch ganz gut in Deutschland, muss man sagen.
Ja, Stimmt.
Kann man genau. so stehen lassen.
Genau. Ansonsten, so ein zweigeteiltes Ding ist. Einmal, wo man sagt, das finde ich sehr wichtig, und das andere, das könnte man aber auch weglassen, ist tatsächlich ein freier Trauredner. Ich bin ja zwiegespalten. Ich finde eine freie Trauung super toll und ich finde es eine tolle Alternative zu einer kirchlichen Trauung und zum Standesamt, weil es einfach was Symbolisches ist und es tatsächlich um das Paar geht und nicht um irgendwen anders. Habe es aber auch schon oft erlebt, dass es tatsächlich toll war, wenn es halt die Familie gemacht hat. Mhm. Die Familie oder Freunde, die halt die beiden noch ganz anders kannten, natürlich als ein freier Trauredner. Aber das kann halt nicht jeder. Also manche nicht die Freunde, die das sich zutrauen, oder vielleicht auch keine Familie, wo es möglich ist. Und da ist ein freier Trauredner super toll, wenn man dann den richtigen gefunden hat, mit dem man sich auch wirklich wohlfühlt. Ja, also das sind so zwei so Sachen, oder eine Sache, wo ich ein bisschen gespalten bin, wo man sagt, okay, könnte toll sein, aber
ja, geht wieder hin zu den Prioritäten. Genau. Was möchte das Brautpaar, was braucht das Brautpaar? Ja.
Was ist möglich, aber weil das ist schon eine Position, die jetzt nicht so kostengünstig ist.
Darf ich mal fragen, wie da ungefähr die Preisspanne so ist? Da habe ich nämlich persönlich gar keine Vorstellung von, weil ich mit diesem Teil der Hochzeit sehr selten in Berührung komme. Denn ich bin ja sozusagen die erste Hälfte des Tages immer da und mache Make-up und Haare für die Braut und ihre ganzen Leute. Und dann gehen die los zur Trauung. Manchmal bleibe ich noch da, häufig bleibe ich noch da bis nach der Trauung, damit ich dann nochmal das Touch-up machen kann und gucken, dass alles passt. Aber den Teil dazwischen, also die eigentliche Trauung, bekomme ich eigentlich gar nicht mit. Denn ich bin dann in dem Zimmer häufig, wo auch gestylt wurde. Yeah. Ich darf dann auch mal einen Schluck Wasser trinken und darf auch mal mein Butterbrot essen. Ne? Manchmal passt das so bei manchen Locations, dass ich mal von oben aus der dritten Etage so aus dem Fenster gucken kann und aus der Ferne das alles sehe. Aber von der eigentlichen Trauredner und der Zeremonie bekomme ich nichts mit. Rede. Und der Zeremonie bekomme ich nichts mit. Deswegen habe ich keine Berührungspunkte.
Also die beginnen eigentlich alle so ab 700 Euro ungefähr.
Und das ist dann für die Trauung und das Schreiben der Rede wahrscheinlich.
Richtig,
genau. Vorgespräch gibt es immer noch.
Ja, ne? Gibt ein Vorgespräch, dann teilweise gibt es noch ein Zwischengespräch. Ich glaube, die sehen sich zweimal. Dann eben das Schreiben der Rede und das Vortragen der Rede und dass du halt auch da bist. Ne? Genau, so zwischen 700 Euro und 1.000 Euro müsste man auf jeden Fall rechnen für jemand Gutes, mit dem man sich auch wohlfühlt.
Ja.
Genau, das ist halt schon ein Faktor, ne? Aber es steckt natürlich auch Arbeit dahinter.
Auf jeden Fall, also das ist ja immer die Sache.
Ist halt auch eine Kreativleistung.
Das ist eine Kreativleistung. Absolut. Und ich meine, wer weiß besser als wir drei, wie viel Arbeit wirklich in so ein Business reingeht. Und das muss ich immer leider irgendwo wiederfinden, ne?
Absolut.
Es ist halt eben nicht nur die 2 Stunden dort vor Ort.
Richtig, richtig. Ja. Dann musst du auch noch hinfahren. Also es sind ja alles so Sachen, ne?
Ja,
tatsächlich finde ich das ein sehr, sehr interessanter Punkt mit der freien Trauung. Also ich liebe freie Trauung. Mhm. Ich habe sowohl beides schon erlebt, das mit Profis, also mit freien Traurednern. Die haben mir zu 90% immer sehr gut gefallen. Das ist halt auch subjektiv. Ich hatte ja schon mal 1-2 Leute, wo ich so gedacht habe, oh Mann, die nehmen sich jetzt vielleicht ein bisschen zu wichtig und ist nicht so ganz paarbezogen. Da muss man natürlich dann sagen, hier kommt es drauf an, sich den richtigen Dienstleister auszusuchen, mit dem man halt auch grün ist. Ist einfach so. Und ich habe die andere Version erlebt, wo das Familienmitglieder gemacht haben. Und ich fand das 1-3 Mal bisher mega schön. Also weil es geht nicht mehr persönlich.
Ich würde da Rotz und Wasser flennen, wenn ich das vortragen müsste, glaube ich.
Ja, das
für
ist
einen lieben Menschen.
Ja, auch mir als Dienstleister passiert. Ich stehe dann am Rand und denke so, oh mein Gott, ist das gut. Jetzt konzentriere ich aufs Fotografieren. Los. Aber ich habe es auch schon erlebt bei Familienmitgliedern, dass das halt richtig nach hinten losging. Also du musst natürlich auch die entsprechenden Leute in deiner Familie haben, die sowohl sich gut verbalisieren können und da auch Lust drauf haben.
Absolut.
Weil du bindest da jemandem schon mal ganz schön was ans Bein. Du kannst nicht sagen so, übrigens, Mutti, nächste Woche heiraten wir und du hältst die Rede, so herzlichen Glückwunsch, sondern du musst natürlich auch passen, damit es auch gut wird.
Ja, ich frage mich, ob
vorsichtig sein.
In so einem Fall die Brautpaare dann vorher die Rede schon kennen. Ich weiß nicht. Oder ob das immer eine Überraschung sein soll.
Also ich habe tatsächlich auch schon vorher Trauungen gemacht. Mich hat mal ein Paar selbst gefragt, ob ich mir das nicht vorstellen könnte, weil sie hatten, das ist schon einige Jahre her, und fanden denjenigen, den ich empfohlen hatte, war irgendwie nicht so. Und sie meinten so, Mensch, wir haben doch eh so viel miteinander zu tun, ob ich mir nicht vorstellen könnte, das mit denen zu machen. Und da habe ich nämlich das Brautpaar auch gefragt, ob sie denn die Rede vorher sehen möchten. Und er wollte sie, weil er total aufgeregt, also er war so ganz aufgeregt und sie wollte es nicht. Und er hat dann im Nachhinein gesagt, also die fanden es ganz, ganz toll und meinten dann im Nachhinein, er hätte es lieber nicht machen sollen.
Der Überraschungseffekt.
Ja, also er meinte, es war noch toller, als dass ich es war. Ich habe auch gesagt, wenn du was liest, ist ja anders, als wenn es vorgetragen wird, ne? Das und dann muss man auch noch die ganze Atmosphäre und so mit beachten und die Stimmung und Musik und sowas. Und da hat er sich ein bisschen geärgert. Und ich habe jetzt noch ein paar danach auch gemacht, aber das mache ich immer nur, wenn sie das wollen, weil ich es auch schön finde, mit anderen zusammenzuarbeiten. Und dann wollten sie bisher immer nie die Rede mehr haben, sondern wollten sie ihm überraschen lassen. Mhm. Also ist natürlich auch eine wahnsinnige Vertrauenssache, ne? Also total. Das ist schon...
Total. Du musst das Paar halt verstehen. Du darfst hinterher halt nichts erzählen. Es ist halt nichts, was man so durchrushen kann. Du musst dich wirklich persönlich beschäftigen mit den Leuten.
Genau. Und ich kann auf jeden Fall sagen, in so einem Hochzeitsplanungsprozess lernt man die Paare anders auch nochmal kennen als vielleicht Freunde.
Glaube ich
gern. Und Familie. Also das ist, man ist ja wirklich sehr zeitintensiv mit denen auch zusammen.
Ich würde kurz zusammenfassen. Wir haben darüber gesprochen, was ist super wichtig, was sollte man auf jeden Fall dabei haben beziehungsweise ein Augenmerk drauf legen und was geht vielleicht, kann man eventuell ein bisschen vernachlässigen, wenn es dann am Budget eng wird. Bei wichtig haben wir jetzt auf jeden Fall auf der Liste Fotos, Musik als großen Überbegriff, dann die Location natürlich selbst und ein Shuttle, um die Leute zu transportieren. Ich persönlich, wenn ich mir das erlauben darf, würde auf jeden Fall Haare und Make-up noch mit auf die Liste packen. Das klingt jetzt wieder nach Werbung.
Ja, Dauerwerbesendung beginnt jetzt.
Ich habe ja die Fotografenperspektive an dem Tag. Und für mich ist es einfach Gold wert, wenn die Braut sich wohlfühlt. Es sorgt unfassbar für Entspannung, weil wenn die Braut am Spiegel vorbeiläuft, oder das muss sie vielleicht gar nicht. Einfach, wenn sie sich nicht wie sie selbst fühlt, dann ist der Tag schon ganz anders.
Absolut.
Da kann ich mal eine Anekdote zu raushauen. Ich hatte mal eine Braut, die wollte tatsächlich sparen. Und die dachte selber, oder sie konnte es vielleicht auch, ich kann es als Mann oftmals schwierig beurteilen, ich habe da eine andere Perspektive. Sie dachte, sie kann sich selber sehr, sehr gut schminken. Mhm. Und ich glaube, das konnte sie auch. Sei mal dahingestellt, ist ja auch immer subjektiv. Und dann war ihre Idee, okay, an dem Morgen, ich mache mich ganz entspannt fertig, schmink mich halt selbst, dann kommen meine Freundinnen, dann ziehen wir das Kleid an und dann geht's los. Die war an dem Tag so krass aufgeregt, weil man das so doll unterschätzt, auch wenn man vorher die coolste Person auf dem ganzen Planeten ist. Die hatte so gezittert. Ich habe das Getting Ready fotografiert. Getting Ready bedeutet das Fertigmachen von dem Hochzeitspaar. Du bist da einfach dabei, weil es da tolle Intimmomente gibt. Und ich habe es gesehen und die hat mir einfach nur unfassbar doll leid getan. Also sie hat ewig gebraucht, um sich zu schminken. Also die Basics, die man wahrscheinlich morgens vor der Arbeit so in 3 Minuten macht. Das hat alles ewig gedauert. Da gab es 2, 3 Weinanfälle tatsächlich, weil sie es einfach nicht hinbekommen hat und sich einfach nicht gut gefühlt hat. Und das hätte ich ihr einfach gerne erspart. Mhm. Deswegen würde ich sagen, so Leute, gebt dafür Kohle aus. Es ist auch ein bisschen Wellness. Du setzt dich einfach hin, da hast da jemand, der macht so 1,5, 2 Stunden an dir rum und danach fühlst du dich einfach toll, fertig, ist die Wurst. Du fühlst dich toll, du strahlst es aus, für alle anderen ist es toll, der Fotograf freut sich eh, glückliche Braut, tolle Hochzeit. Mhm. Und deswegen würde ich das auf jeden Fall mit auf die Liste packen, einfach mein Erfahrungswert.
Also ich kann dazu ja auch sagen, ich höre das auch häufig, ich treffe ja meine Bräute immer zu einem Probetermin vorher und der dauert 2,5, 3 Stunden, da hat man ausgiebig Zeit zu quatschen. Und ich höre das auch immer wieder, dass die Freundinnen hatten oder Schwestern oder Cousinen, die das selber gemacht haben und die so unglücklich hinterher waren und ist meistens, also das Problem beim Make-up besonders, Haare ist noch eine andere Sache, jeder sieht schön aus mit ein paar Wellen, würde ich jetzt persönlich so sagen. Also wenn es wirklich hart auf hart kommt, halt dann ein paar Mal einen Lockenstab rein, dann ist gut. Aber gerade, also außer du willst natürlich eine tolle Hochsteckfrisur und du hast einfach vielleicht auch nicht so die Haare, um die offen zu tragen, wer weiß. Aber gerade beim Make-up ist es halt die Sache, wenn es schlecht gemacht ist, sieht es schlimmer aus als vorher. Das ist einfach so. Wenn es gut gemacht ist, sieht es bombenmäßig aus. Und wenn es schlecht gemacht ist, dann hätte man es eigentlich lieber lassen sollen. Und dann ist vielleicht so
ganz
die Naturversion die beste Version.
Ja.
Genau.
Da sollte man auf jeden Fall den Tipp geben, macht auf jeden Fall einen Probetermin. Ne?
Also oh Gott, unbedingt.
Es gibt ja, um Geld zu sparen, dass sie dann sagen, okay, ich möchte auf jeden Fall einen Herrn Make-up haben. Aber mit diesem Probetermin, das ist so teuer, ich lasse ihn weg.
Ja, das sind echt gut investierte, was? 150 Euro, was nimmt man? Ja. Oder 200
also,
für so einen Termin?
Kommt drauf an, wen du buchst, zwischen 120, 180, 200.
Es ist wichtig, darf man einfach nicht sparen an der Stelle.
Absolut. Nee, aber finde ich einen guten einen guten Einwurf oder von dir. Es ist auch nicht so, dass ich das gar nicht mit auf so einer Liste mit habe.
Ich wollte es nochmal irgendwie besonders hervorheben, weil es auch, also generell zieht sich ja über den ganzen Tag. Man hört es auch immer wieder, wenn die Personen, die geschminkt worden sind, sich dann nochmal, ich lese immer auch bei Insta-Stories und so, das vermarktet man ja auch super gerne, wenn die halt noch schreiben, hey Mensch, vielen Dank, wir haben abends gefeiert wie Sau. Und ich sah um 1 Uhr, weil ich einmal auf Toilette habe, ins Spiel geguckt, sah immer noch toll aus. So, boah, wie hast du das denn hingekriegt? Dann denkst du doch, Mensch, geil, so. Da ist ja schon irgendwie ordentlich einen krass langen Tag hinter dir, vielleicht bei 30 Grad, hast schon 5 bis 12 Sekt getrunken und siehst immer noch super aus. Das ist dann natürlich mega, ne? Da hast auch wieder richtig Bock, da gehst du wieder auf die Tanzfläche und weiter geht die Party. Absolut. Und genauso soll es ja im Endeffekt sein.
Das ist halt auch einfach eine Sache, um die man sich dann keine Sorgen mehr machen muss, ne?
Ja.
Das ist ein Tag voll so vieler Eindrücke und so vieler Emotionen und das Letzte, was man will, ist sich drüber Sorgen machen, ob irgendwas verwischt oder verschmiert ist, finde ich.
Genau.
An sich so. Aber naja, gut.
Ist ein großes Thema, also mal ein anderes Thema. Okay, und auf der Nichtliste, beziehungsweise auf der Liste, wo man vielleicht ein bisschen sparen könnte, hatte ich bisher das Thema Gastgeschenke. Das sind, nochmal um es zu sagen, es sind halt sehr subjektive Annehmungen.
Absolut. Ne?
Dann hatten wir vielleicht ein Hochzeitsauto, es sei denn, es ist halt wirklich unerlässlich aufgrund der Distanz oder irgendwelchen planerischen Gründen, und Autoschmuck, was damit Hand in Hand geht.
Ja, genau.
Das sind so Punkte.
Okay, alles klar, da haben wir schon sehr viele nützliche Sachen gehört von Josephine. Es stellt sich heraus, dass wir doch sehr viel mehr zu besprechen haben, als wir dachten. Und deswegen werden wir diesen langen Podcast in 2 Teile teilen. Und damit würde ich mich und uns aus dem ersten Teil verabschieden. Und wir hören uns im zweiten Teil wieder.
Tschüss, bis zu Teil 2.
Tschüss.